es gibt Dinge, die machen einen sprachlos, aber Journalisten dürfen nicht sprachlos sein, die müssen immer irgendwas sagen. Und ich bin sehr gespannt, was Sergej Lochthofen zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rosen.
Wie geht's Ihnen?
Was hält Sie denn so? Ja, mir geht's ganz gut. Gemessen daran, was in dieser Welt passiert ist, geht's uns ja allen sehr, sehr gut.
Im Verhältnis. Ihr ehemaliger Kollege Martin Debes schreibt genau das, dass ja der Terror zur Welt gehört, dass Gewalt zur Welt gehört. Und da ist aber trotzdem eine große Betroffenheit, die in Solidarität mündet und alle sind irgendwie Charlie. Können Sie damit umgehen? Können Sie damit was anfangen?
Naja, ich glaube, es war schon richtig, gestern dieses Zeichen zu setzen. Die Franzosen haben auch deutlich gemacht, dass sie sich wehren werden, nicht wehrhaft sind. Das heißt also, dass sie das nicht einfach gefallen lassen. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, das Ganze kommt ja, sagen wir, nicht von ungefähr. Wir haben ganze Regionen im Nahen Osten speziell, von Afghanistan bis nach Libyen, die ziemlich disparat sind, zerfallen. Zum Teil ist eine ungeheure Verrohung, die dort stattgefunden hat durch die Kriege. Das hat, wie gesagt, schon Ende der 70er Jahre, eigentlich damals schon mit dem Einmarsch der Russen begonnen und dann diese unsäglichen Abenteuer der Amerikaner im Irak. Also das alles zusammen hat eine Melange erzeugt, die natürlich auch dazu führt, dass zum Teil Gewalt auch zu uns rüberschwappt. Wir leben in einer globalisierten Welt, das heißt, wir können uns das nicht einfach so aussuchen. Gleichzeitig muss man daran denken, dass das alles nicht nur mit irgendwelchen Regionen zu tun hat, die wir ohnehin mit Skepsis betrachten. Schauen Sie nach Norwegen, dieses schreckliche Attentat seinerzeit. Das hatte nichts mit Islam zu tun, das hatte nichts mit Islamismus zu tun. Es hat mitten in Europa, im aufgeklärten Europa stattgefunden. Das heißt, wir sind von vielen Seiten angegriffen und müssen uns wehren.
Die Reaktionen sind ja dann reflexartig, wenn nach Ursachen gesucht wird. Da ist der Islam die eine Geschichte. Die andere Sache ist, dass der Staat dann seine Freiheiten einschränkt oder die Freiheiten der Bürger. Überwachungsthema, Vorratsdatenspeicherung, es wird nach mehr Sicherheit gerufen. Das ist ein verständlicher Reflex, aber eine Freiheit, Demokratie gibt es nicht mit absoluter Sicherheit, oder?
Das ist schon so. Also wir können natürlich nicht jeden und alles überwachen. Einfach in einem 80-Millionen-Land wie Deutschland geht das auf keinen Fall. Und dass da die ganzen alten Themen immer wieder gleich durchgekaut werden, es sind ja auch die gleichen Leute, die dann sofort ins Gespräch kommen. Da liegt auch eine große Verantwortung bei den Journalisten, wie insgesamt in der Berichterstattung. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht aufgeregter sind als die Ereignisse, das heißt, die nicht zusätzlich dramatisieren. Insofern, sage ich mal, haben wir mit vielen Themen zu tun, wo, glaube ich, auch manchmal die Kollegen, da bin ich ja lang genug selbst unterwegs gewesen, einfach auch professioneller rangehen an die Dinge. Das heißt, sie nicht aufpauschen, sie nicht weitertreiben. Ich glaube auch nicht, dass dieser ganze Dschihad, dass das alles religiösen Hintergrund hat. Das sind marodierende Banden, die woanders, sage ich mal, ganz anders auftreten, hier aber halt sich des Islams bedienen, sodass wir das auch nicht immer in diese eine Ecke drücken dürfen. Also wir dürfen auch nicht das Bewusstsein dafür erzeugen. Genauso wenig wie in Norwegen, dass eine christliche Geschichte ist, ist das genauso wenig eine islamistische.
Die Reaktion, die kann man nun überall beobachten, nicht nur Pegida, die sich noch relativ zurückhalten, aber die AfD hat ja dann gleich sofort Erklärungsmuster bereit und sagt, naja, wir haben es ja schon immer gesagt.
Naja, ich sage mal, die AfD ist unter Druck geraten, gerade durch diese Ereignisse in Dresden mit der Pegida. Sie muss jetzt sich entscheiden, wird sie sozusagen das parlamentarische Sprachrohr einer solchen kleinbürgerlich verschreckten Bewegung. Sie werden sozusagen von hinten aufgerollt auf diese Art und Weise und versuchen, sich radikaler zu geben. Das ist völlig klar, dass die versuchen, in dieser Situation, sage ich mal, Honig aus den tragischen Ereignissen, aus dem Mord vieler Menschen zu ziehen. Das ist zwar politisch unredlich, aber in der Politik nichts Außergewöhnliches. Aber wie gesagt, diese schrecklichen Ereignisse betreffen ja nicht nur den Hintergrund Nahe Osten, sondern auch durchaus bei uns hier mitten in Europa. Denken Sie an die sich doch häufenden Zwischenfälle mit jungen Männern, die Schule oder Studium nicht mehr so finden in Amerika bei uns. Wir sind ja in Erfurt selbst auch mit diesem schrecklichen Ereignissen an der Schule, Guten Tag Schule, geschlagen. Das heißt, da gibt es einfach eine Verrohung am Rande der Gesellschaft und wir sind ihr natürlich nicht, sag ich mal, wehrlos ausgesetzt, aber wir werden immer wieder auch mit solchen Rückschlägen leben müssen.
Nun konnte man erfreulicherweise beobachten, dass in Dresden doppelt so viele Menschen gegen Pegida auf die Straße gegangen sind wie Pegida-Anhänger. Das könnte einen erstmal positiv stimmen?
Das ist erstmal, sag ich mal, auch etwas, was richtig kommuniziert werden muss. Wenn ich mich an die letzten Wochen erinnere, da wurden praktisch jedes Mal die Pegida-Leute gezählt und gezählt und gezählt. Selbst wenn in Deutschland weit mehr dagegen demonstrierten, wurde das hinterhergeschoben. Das heißt, da haben die Kollegen einfach nicht professionell gearbeitet, haben mit zu einer Aufgeregtheit geführt, in der auch Leute, die möglicherweise gar nicht sich an Pegida beteiligen würden, plötzlich dahin fuhren. Wir stellen ja fest, da gibt es ja einen reichlichen Tourismus auch aus Nordrhein-Westfalen und aus Bayern und woanders her. Also wir müssen uns das genau anschauen und ich glaube auch, da muss auch der einzelne Bürger auch mal bequem vom Sofa runtersteigen und auch mal zu einem bestimmten Zeitpunkt deutlich zeigen, so geht es nicht weiter, weil das Land natürlich mit Einwanderung leben muss, zumal dieser ganze Islam-Hintergrund ja auch unsinnig ist angesichts der Fakten. Die meisten Zuwanderer zu uns kommen aus Polen, aus Italien, aus Ungarn oder aus Ländern, die um uns herum liegen. Das heißt, das ist alles eigentlich kruder Unsinn, aber wir wissen, der verschreckte Kleinbürger glaubt natürlich nicht an Fakten, sondern an Verschwörungstheorien.
Mhm. Und das belegt ja auch die Bertelsmann-Studie, wo sie sagen, also die meisten Einwanderer kommen eben nicht aus muslimisch geprägten Ländern, sondern eher aus dem europäischen Raum. Und trotzdem ist so eine diffuse, irrationale Angst da, was ja diese neue Studie belegt.
Naja, die Welt verändert sich. Es gibt viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen Angst haben. Wenn wir die wenigen Interviews, die ja mit den Pegida-Leuten gemacht worden sind, möglich waren, hören, was sie da erzählen, schuppert es uns ja wirklich, was da in den Köpfen vor sich geht. Da gibt es viele Menschen scheinbar, die tatsächlich diese Welt nicht mehr richtig verstehen. Man muss zusehen, man kann sie nicht einfach ignorieren und in die Ecke stellen. Aber man muss natürlich auch zusehen, dass Sachsen ein veritables Nazi-Problem hat. Das ist ja sichtbar, also jetzt nicht nur darin, dass man Gegner, die gegen Demonstrationen auftreten, verfolgt. Also denken Sie an den Pfarrer König, denken Sie an den Ministerpräsidenten von Thüringen. Das sind ja alles seltsame Vorgänge, die da stattfinden. Und gleichzeitig wissen wir, dass in diesem Elbtal 80.000, 100.000 Leute NPD wählen, vielleicht auch 160.000, 180.000 die AfD. Wenn Sie diese Melange zusammenziehen, dann wissen Sie doch ungefähr, wie viel Kleinbürger da auf die Straße kommen können.
Hm. Sie halten sich derzeit nicht in Thüringen auf, haben also ein bisschen die Draufsicht und können mal auf das kleine Thüringen schauen. Jetzt haben Sie sicher mitbekommen, dass diese Bestechungsgeschichte, die angebliche Bestechungsgeschichte von SPD-Abgeordneten, denen man Geld und Posten angeboten hat, damit sie Ramelow nicht wählen. Ist das ein Skandälchen oder ist das tatsächlich ein Skandal und ist das über Thüringens Grenzen hinaus interessant?
Also das ist zweifelsohne ein Skandal. Wir haben uns ja in den letzten Jahren immer wieder mit den kleinen Geschichten aus Thüringen beschäftigt, die vielleicht auch mit für die Wahl entscheidend waren. Aber wir haben sie ja auch immer eingeordnet. In diesem Fall, das geht gar nicht, wenn im Parlament ja letztlich mit krimineller Energie versucht wird, tatsächlich Stimmen zu kaufen. Das ist jetzt nicht neu in dieser Welt. Das gab es auch im Bundestag. Wir erinnern uns an die 70er Jahre. Aber das muss aufgeklärt werden. Es kann nicht sein, dass in diesem Parlament 4, 5 Abgeordnete sitzen, die sich auf diese völlig für einen Abgeordneten unerträgliche Art und Weise benommen haben, dass die das weiter regieren können, weiter mitstimmen, wenn es um wichtige Dinge geht. Das betrifft natürlich in erster Linie diejenigen, die solche Angebote gemacht haben. Die müssen da raus. Ich glaube, das haben die Thüringer noch gar nicht in diesem Bereich verstanden. Das geht gar nicht. Es kann ja nicht sein, dass im Parlament Leute sitzen, die lügen, die kriminelle Dinge machen und hinterher wird gesagt, das Hohe Haus, das ist dann kein Hohes Haus. Und die SPD-Leute, denen das angetragen worden ist, die müssen das offen sagen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Die werden diesen Skandal nicht aussitzen können.
Hm. Das habe ich nicht ganz verstanden, wieso die Abgeordneten nicht klar das auf den Tisch legen. Wovor haben die denn Angst? Ist es eine taktische Gründe?
Untereinander will man den eigentlich ausspielen, dann geht es natürlich weiter, habe ich das gesagt, habe ich das nicht gesagt, hat der das gesagt, hat der das nicht gesagt. Das ist natürlich eine quälende, unangenehme Prozedur. Am Ende wird es viele Beschädigte geben, gar keine Frage. Aber indem man das verschweigt und irgendwo unter den Teppich geht, wird es nun gar nicht gehen. Welchen Respekt soll denn da draußen normaler Bürger vor diesem Parlament haben, wenn dort Leute sitzen, die auf diese Art und Weise in Sachen verstrickt sind, die unerträglich sind für die parlamentarische Gesellschaft.
Also Sie fordern eine Aufklärung und klare Konsequenzen im Thüringer Parlament.
Das ist unbedingt notwendig, dass da klare Konsequenzen folgen. Und ich glaube, dieser Versuch auch, es auszusitzen, der geht gar nicht. Es ist letztlich auch nicht möglich, wenn die Zeitungen wissen, wer es ist und um welche Namen sie geht, dass sie die nicht nennen. Was ist denn das für eine Vorstellung auch von Journalismus an dieser Stelle. Also ich glaube, da krollt auf uns eine ganz schöne, da haben wir große Geschichte zu. Und die Thüringer machen wie so oft die Äuglein zu und glauben, das rollt an ihnen vorbei. Nein, ich glaube nicht, dass es an uns vorbei rollt.
Herr Lochthofen, Sie müssen bald zurückkommen, damit wir darüber weiter sprechen können, spätestens nächsten Montag. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.
Auf dem Rückweg.
Das ist gut. Klar. Dann eine gute Heimreise, dass Sie nicht in den Sturm kommen und bis nächste Woche.
Kein Problem.
Bis dann.
Alles klar.
Tschüss. Dann. Tschüss.